Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus wollen wir dir ganz herzlich danken für diesen Tag. Danken dir, dass du uns bewahrt hast auf dem Weg hierher. Danken dir, dass wir Zeit und Gelegenheit und Möglichkeit haben, hier zusammenzukommen, nachzudenken über dein Wort, deine Offenbarung, die du uns, deiner Gemeinde, deinem Volk, deiner Welt gegeben hast. Und wir preisen dich an diesem Morgen, dass du der Schöpfer des Universums bist und dass alles dich ehrt, dich preist, dich lobt. Aber dass du ganz besonders dich gezeigt hast, in dem, dass du geredet hast. Du hast dich festgelegt. Du hast dich geoffenbart. Und so soll am Anfang dieses Tages der Dank an dich stehen, dass du dich hörbar gemacht hast. Dass du geredet hast. Und der Dank für dein Wort, für die Bibel, für dieses Buch, für dieses einzigartige Buch, diese einzigartige Urkunde deines Redens unter uns. Jetzt bitten wir dich für uns in diesem Haus, in diesem Seminar, um deinen Segen. Lass das Nachdenken durch das Wirken deines Geistes fruchtbar sein. Wir hoffen auf dich. Amen. Was ist der Sinn des Tages? Der Sinn dieses Tages heute ist, dass wir hoffen, dass wir ein bisschen mit dazu beitragen können, dass es zu einem reflektierten Bibelverstehen kommt, dass sie ihre schon getroffene Bibelentscheidung bestätigt bekommen oder treffen, dass sie zu einer ganz guten Bibelnutzung geführt werden und letztlich zu einer Bibelfreude. Also, wir hoffen, dieser Tag trägt dazu bei, eine reflektierte Bibelsicht, eine ganz mutige Bibelentscheidung, eine sehr effektive Bibelnutzung zu entdecken und letztlich zu einer Bibelfreude zu kommen. Wenn Sie also heute Nachmittag um 17 Uhr sagen, dieses Buch, die Bibel lese ich nie wieder, dann habe ich was falsch gemacht. Und wenn Sie sagen, ich soll doch wieder mal die Bibel lesen, dann war der Tag schon ein echter Erfolg. So, bevor wir jetzt einsteigen ins Thema, kommen Sie nicht drum herum, eine kleine Aufgabe zu erfüllen. Und diese kleine Aufgabe, die ist uns hier in diesem Haus wichtig. Und zwar lernen wir immer mehr, wie gut es ist, dass wir hier nicht alleine sind, sondern dass es hier ganz, ganz viele Christen sind, die hier zusammen sind. Und es geht um die Bibel und Sie sind da als ein Mensch, oder ich nehme an, der die Bibel schätzt, liebt, sie nutzt. Und jetzt möchten wir das miteinander verknüpfen, diesen Schatz, der hier sitzt und Ihr Verstehen von der Bibel, dass wir Sie bitten, lernen Sie doch mal bitte einen Menschen in Kürze kennen, der in diesem Raum ist, den Sie noch nicht kennen. Und berichten Sie ihm und lassen Sie ihn, berichten, wer hat an Ihrem Bibelverständnis entscheidenden Anteil? Welche Personen haben an Ihrem Verstehen der Bibel entscheidenden Anteil? Lernen Sie einen netten Menschen kennen, tauschen Sie darüber aus, irgendwie werde ich mich wieder sichtbar, bemerkbar machen und Sie lernen einen Menschen mit einem Bibelverstehen kennen. Viel Erfolg! Also, darf ich Sie so ganz langsam wieder zurückbitten? So ganz langsam wieder zurückholen. Also ich finde, das war schon der halbe Tagungsbeitrag wert, diese Gesprächsrunde. Und Sie haben einen Menschen kennengelernt und ein bisschen gemerkt, wie er die Bibel kennengelernt hat. Wer mitgemalt hat am Verstehen der Bibel, am Aufnehmen der Bibel. Und ich hoffe, Sie sind sich dessen bewusst, dass da Kräfte am Werk waren, die ganz stark Sie bestimmt haben. Ganz, ganz stark Sie bestimmt haben. Viele von uns haben den Vorzug, den absoluten Vorzug, dass Sie sehr früh die Bibel kennen, leben, lernen konnten, dass Sie gar nicht in eine Krise an der Bibel jemals herangekommen sind, dass Sie mehr oder weniger mit diesem Buch aufgewachsen sind und das zu Ihrem Leben gehört. Andere mussten sich ganz aktiv einen Zugang zur Bibel erarbeiten. Manche haben so einen Bruch gehabt und waren lang weg von der Bibel und wieder da. Andere sitzen hier und sagen, ich bin so ein bisschen skeptisch, mal gucken was. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich mit diesem Buch anfangen soll. Also ich hoffe, Sie hatten ein paar gute Erfahrungen mit gegenüber und denen, die an der Bibel mitgearbeitet haben. Meistens waren das Eltern, Großeltern, auch Gemeinde, Kirche, Pfarrer, Religionslehrer, wer das so alles mitarbeitet, am Bibelverstehen, am Bibelaufnehmen, was so gelaufen ist. Jetzt wollen Sie sicherlich ein bisschen mit mir gucken, was machen wir heute. Wir werden heute Morgen die Frische des Vormittags, also Ihre Frische, nutzen, um ganz stark die Frage nach der Kanonbildung anzugehen. Also einfach was wissen, was lernen, was die Kanonbildung des Alten und Neuen Testamentes betrifft. Davor so ein ganz kleinen Mini-Part, der mit den unterschiedlichen Texten, Textvarianten der Bibel zu tun hat. Das werde ich Ihnen versuchen, ganz schlicht an einem griechischen Neuen Testament ein ganz klein wenig zu erläutern. Also Hauptpunkt heute Morgen ist das Thema des Kanons. Alttestamentlicher Kanon, neutestamentlicher Kanon, das Phänomen der Kanonbildung und das da schon reingeflochtene Thema der Inspiration. Das soll so ganz grob die Vormittagsthematik sein. In der Mittagseinheit müssen wir ein klein wenig das Inspirationsverständnis noch genauer ins Visier nehmen und dazu auch das berühmte, wichtige Thema der Bibelkritik, die Veränderung am Bibelverständnis und wie das eingeflochten wurde, wie die unterschiedlichen Etappen sind an der Bibelkritik und wie der heutige Stand ist. Und wir kommen dann in einem dritten Teil natürlich dann dazu zu gucken, woher kommt unsere Sicht, Bibel zu verstehen, worauf können wir uns gründen. Ich möchte das unter anderem an einem Sprachphilosophen dann Ihnen ein wenig erläutern in der dritten Einheit, damit wir dann quasi zu unserem eigenen Verstehen dazukommen und landen am Ende dann bei unserem Verstehen, Aufnehmen der Bibel für uns persönlich. Also ganz grob, erster Teil Kanonbildung, zweiter Teil Inspiration, Verständnis und Bibelkritik, dritter Teil Vertrauenswürdigkeit der Heiligen Schrift, eigene Entscheidung, was die Bibel angeht. Fangen wir damit an, dass wir mit unseren Bibeln, die wir vor uns haben, hier in einem Land leben, wo wir es sehr, sehr, sehr gut haben, was die Bibelqualität und auch was die Fülle der Übersetzungen betrifft. Das wissen Sie, gerade in den letzten Jahren sind ja eine Fülle von Übersetzungen entstanden von der Bibel, teilweise nur NT, teilweise AT und NT, mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, unterschiedlichen Zielgruppen. Wir haben es sehr, sehr gut in Deutschland, was die Bibelübersetzung und die Bibelauswahl betrifft, dass manche Übersetzung uns nicht unbedingt glücklich macht, weil sie keine Übersetzung mehr ist, sondern nur noch eine Übertragung oder eine Annäherung an biblische Texte. Das ist ein extra Thema, das soll uns jetzt hier nicht so stark beschäftigen. Aber wir haben einen echten Vorzug, wir haben viele gute Übersetzungen der Bibel. Natürlich wissen wir, dass die biblischen Texte im Alten Testament im Schwerpunkt Hebräisch und im Neuen Testament natürlich die griechische Sprache drin hatte. Und dass es etwas ganz, ganz Wesentliches für uns ist, möglichst nah an die ursprünglichen Texte heranzukommen. Möglichst nah heißt, zeitlich uns diesen Textbestand maximal annähern. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, gute Handschriften zu sammeln, sie auszuwerten, sie zu katalogisieren, sie zu analysieren. Eine absolute Fleißarbeit. Und diese Fleißarbeit wird bis heute intensiv getätigt, insbesondere was nun das Neue Testament angeht, in Münster. In Münster findet sich das Institut für neutestamentliche Textforschung. Das ist eine richtige Kapazität auf diesem Gebiet. Und dort in Münster werden unter anderem eben gerade, was dieses NT betrifft, diese Texte aufgenommen, bearbeitet, katalogisiert, gewichtet, bewertet, alles, was dazu gehört. Man muss sich das einmal so bewusst machen, damit man ein bisschen das versteht, dass ein Mann wie Martin Luther, der uns die Bibel in einer grandiosen Art und Weise übersetzt hat, dass ein Mann wie Martin Luther deutlich schlechtere Textzugänge hatte als wir heute. Wir haben heute einen wesentlich besseren, umfassenderen, auch qualitativ besseren Zugang zu Texten als Martin Luther. Der hatte wesentlich weniger Chancen, an sehr gute Manuskripte heranzukommen, an sehr gute Handschriften heranzukommen. Er war angewiesen auf das, was damals in seinem Umfeld zugänglich war. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was heute tatsächlich unter anderem in Münster bearbeitet worden ist. Man muss sich das vorstellen, das sind Tausende von Handschriften, die dort in einer mühsamen Arbeit bearbeitet worden sind. Da ist natürlich heute alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, eine Wahnsinnshilfe, um diese Menge von Textdateien hinzukriegen. Dazu ist vielleicht wichtig, dass man das noch einmal ins Visier nimmt. Es ging immer eine Zeit lang das Gerücht, oder nicht das Gerücht, die Behauptung durch unterschiedliche bibelkritische Medien durch, es wären insgesamt rund 200.000 verschiedene Textvarianten im Umlauf. Das ist eine wahnsinnsriesige Zahl, die tatsächlich auch zu bestätigen ist. Nur man muss sie natürlich gewichten. was das bedeutet. Also ich mache ein ganz kleines, schlichtes Beispiel Ihnen. Wenn irgendeine Haupthandschrift einen bestimmten Text, nehmen wir mal des Neuen Testamentes, uns hat und eine weitere Ast in der Übersetzung hat einen kleinen Buchstaben geändert, der irgendeine Variante an Text reinbringt. Und wir haben aber von diesem Ast etwa 4000 weitere Handschriften, dann sind allein schon da 4000 Fehler drin. Weil jede einzelne Handschrift wird als solche gezählt. Das heißt, von den 200.000, um ein Beispiel zu nennen, ist allein nur 4000 auf einen einzigen begründet. Das heißt, die Wahnsinnszahl an sich sagt noch überhaupt nichts aus über die tatsächliche Menge der Fehler eines Textes. Man muss sie gewichten, wie stark sind sie dann weiter fortgesetzt in den Texten, wie stark sind es tatsächlich auch einschneidende Dinge, sind es Dinge, die tatsächlich den Text Sinn verändern, sind es Kleinigkeiten, sind es große Dinge, das muss man also im Einzelnen gewichten. Wenn Sie also irgendwo diese Zahl von diesen 200.000 Textabweichungen hören, die das Neue Testament betreffen, dann muss man sagen, ja, aber. Ja, aber natürlich, rein faktisch hat man das gezählt, inzwischen sind es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, wenn man noch mehr Handschriften gefunden und verarbeitet hat. Nur man muss tatsächlich auch bedeutsam dann sehen, was das beinhaltet, weil das immer wieder einmal auftaucht, auch als Fragestellung, wenn es 200.000 verschiedene Textunterschiede der Bibel gibt, bleibt einem noch irgendwas übrig? Das ist so die Fragestellung, die dann zum Beispiel in Jugendkonferenzen und sonst was kommt. Und dann muss man sagen, mal ganz langsam, eine kleine Veränderung von einem Omikron an Omega sind schon 4.000 Fehler, zum Beispiel. Ohne dass irgendwas sich tatsächlich vielleicht echt geändert hätte am Textverständnis. So, das dazu. Jetzt, damit wir es begreifen, wir haben also einen sehr, sehr, sehr guten Textbestand. Es gibt kein Buch der Antike, rein faktisch, das in dieser Weise mit einem hochqualitativen Textbestand abgesichert werde. Also kein Text, den Sie sonst so mitkriegen von den Großen, sei es Plato, Sokrates oder wie auch immer, die ganze Riege, ist in keiner Weise auch nur annähernd in der Qualität da. Beim Neuen Testament ist es nun so, dass wir im Neuen Testament, so ein klassisches griechisches Neues Testament, für uns eben von diesem Institut in Münster hergestellt, vorbereitet, aufbereitet, Nestle Aland, das sind die beiden entscheidenden Leutchen, sehen Sie hier, ich hoffe, Sie können sehen, nur ganz grob, nur optisch, ist der Haupttextbestand. Das ist der Text, der aufgrund der Auswertung der unterschiedlichen Manuskripte nun dasteht. An der Seite haben Sie ganz normal, wie bei Ihnen in vielen Bibeln auch, einen gewissen Hinweis auf Parallelstellen, der eben hier angegeben ist. Und dann können Sie hoffentlich sehen, dass hier unten noch abgesetzt nochmal so ein Feld auftaucht. Können Sie gerne auch nachher noch einsehen. Dieses Feld, inzwischen ja berühmt, berüchtigt, das Feld der Fußnoten. Also dieses Feld der Fußnoten ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Feld. In diesem Feld der Fußnoten ist nach einem ganz bestimmten System aufgelistet, ob es zu einer bestimmten Textstelle Varianten gibt und welche Varianten das sind. Das ist so ein kodierter Schlüssel mit unterschiedlichen Abkürzungen, den man dann dekodieren kann natürlich in diesem Buch. Und dann sind eben alle entsprechenden Textstellen angegeben. Hinten in einem solchen Neuen Testament finden sich dann die entsprechenden Referenzstellen, wo dann die ganzen Bibelstellen aufgelistet sind und in welchem entsprechenden Kodex welcher Satz irgendwie auch mit welcher kleinen Abweichung drinsteht. Man kann also jede einzelne Bibelstelle absolut nachvollziehen. Es ist alles aufgelistet in vielen hundert Seiten, die da sind. Das ist sozusagen nur die Kompaktkurzfassung eines griechischen Neuen Testamentes. Und Sie müssen sich vorstellen, das geht ja immer weiter. Es werden neue Texte entdeckt, tatsächlich bis heute. Handschriften entdeckt, die irgendwo in der Bibliothek rumgegammelt sind oder die man nicht entdeckt hat, in dem Museum und in dem Keller und sonst was, werden eingearbeitet, bekommen ihre Nummer, werden in ihrer Textqualität hineingenommen. Mein Nestle Aland ist jetzt der Klassiker, der 26. in der Auflage und die heute angehen, die sind schon bei der 27. Also das ist schon wieder die nächste Auflage, die eben da heute dran ist. Wobei die Varianten sind so minimal in ihrer Veränderung, dass ich wahrscheinlich mit dem auch in die Ewigkeit einmarschieren werde. Also, aber das ist also ein klassisches griechisches Neues Testament. Die Textqualität ist für uns etwas ganz Entscheidendes. Wir haben also ganz, ganz viele biblische Manuskripte, die dort aufgelistet werden. Sie werden nach ihrer Rangfolge aufgelistet. Zuerst kommen die Papyri, die wichtigen, dann kommen die sogenannten Majuskeltexte. Die Majuskeltexte sind die, die also nur in Großbuchstaben geschrieben wurden, bevor man dann zu den Minuskeltexten kam, also zur Kleinschreibung. Dann gibt es sogenannte Lektionare, wo also nur Teile des Neuen Testamentes zum Beispiel drin sind. Und die werden gewichtet und dann entsprechend auch wirklich mit eingearbeitet. Wer es dafür interessiert, darf gerne nach einmal hier, unter anderem habe ich ein Buch mitgebracht, wo hinten schöne Fotografien sind von diesen unterschiedlichen Handschriften. Von den richtig wichtigen alten und dann von den schönen späteren. Also die schönen späteren, die dann vor allem in der Tradition der Klöster gefertigt wurden mit den entsprechenden Handschriften. Aber das ist ja dann viel zu spät, 8., 9., 10. Jahrhundert. Und die richtig wichtigen großen, wie zum Beispiel hier ein Bild vom Codex Vaticanus, wo man so eine Majuskel-Handschrift hat, wo eben dann ganz wichtige Texte uns weitergegeben werden. Was an der Stelle mir nur wichtig ist, dass wir, was die Bibel angeht, als Christen sehr intensiv, ich beziehe es mal auf das Neue Testament, betrifft das Alte aber in gleicher Weise, eine intensive Textforschung betrieben haben und betrieben wird, ununterbrochen. Es ist nicht so, dass dieser Text sozusagen einmal abgeschlossen und jetzt darf keiner mehr in irgendeiner Art und Weise an diesen Text ran, sondern es ist eine beständige, intensive Textforschung, um möglichst die absolut beste Handschriftenqualität zu haben, die Grundlage für unseren Text ist. Aber schon an dieser Stelle merken Sie natürlich tatsächlich, wir Christen sind der festen Überzeugung, dieses Buch, wie wir so schön sagen, ist nicht vom Himmel gefallen. Das heißt, es ist nicht quasi einfach nur unten angekommen, wir nehmen es genauso aus der Hand, fertig, zack, da war's, sondern es hat den klassischen Prozess der Entstehung eines Buches und auch der Wahnsinnsüberlieferungsgeschichte mit 2000 Jahren, was das NT angeht, mit deutlich mehr, was das AT angeht, hinter sich. Schon da entdecken wir, aha, da müssen wir natürlich uns mit beschäftigen, wenn es um die Frage der Zuverlässigkeit der Bibel geht, dass wir es hier mit einem ganz echten Buch zu tun haben. Und dann eben auch diese Textforschungsgeschichte sehr, sehr wichtig ist. Also das einmal als ganz kleinen Mini-Hinweis. Da gäbe es noch unendlich viel zu sagen, aber ich denke, das reicht. Und Sie können gerne nachher noch einmal hier sich das ansehen und ein bisschen darauf eingehen. Das machen wir noch da rein. So. Gehen wir nur zum eigentlichen Kanon, dann wissen Sie, dass wir in unserer Bibel meint jetzt die reformatorischen Bibelausgaben, also keine katholischen Bibelausgaben, ich komme gleich darauf zu sprechen, im reformatorischen Verständnis diese 66 Bücher im Kanon haben. 39 im Alten Testament, die 27 im Neuen Testament. Das setze ich jetzt einmal als bekannt so hier voraus, diese 66 Bücher. Und wenn wir diese Bücher hier vor uns haben, dann ist natürlich das für uns Spannende. Wie sind eigentlich diese Bücher zum Kanon geworden? Kanon ist für uns jetzt nicht die Musikform, dass wir einen Kanon singen, sondern Kanon im Sinn von dem Wort aus der ursprünglichen Bedeutung Regel, Vorgabe, Grundlage. Der Kanon ist das Festgelegte. Der Kanon der biblischen Bücher ist das, was wir als heilige Schrift, Norma Normans, als normierende Norm eben kennen, wo eben die Christen sich darauf berufen, was sie als Wort Gottes annehmen. Ja, erstmal diese Grundbeschreibung. Wie kam es dazu, dass genau diese 39 bzw. 27 als solche angenommen wurden? Wie kam es dazu, dass es einen AT-Kanon gibt und einen NT-Kanon, einen Kanon des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes? Und wie kriegen wir ein Stückchen, eine Bestätigung dafür, dass man sich auf diesen Kanon auch verlassen kann? Rein äußerlich, denke ich, wissen viele von Ihnen, dass das Alte Testament in drei große Blöcke eingeteilt ist. Das eine betrifft die sogenannte Tora, das andere ist der große Bereich der Propheten und der dritte Teil sind die Ketuvim, die Schriften. Was nun den ersten und den zweiten Teil angeht, die Tora und die Propheten, da haben wir im Lauf der Entstehungsgeschichte ein Verständnis, dass man ungefähr sagt, spätestens um 500 bis etwa 450 vor Christus, 500 bis etwa 450 vor Christus, gehen wir von einem abgeschlossenen Teil der Tora und der Propheten aus. Ja? Tora und Propheten, diese beiden Teile, sie wurden gesammelt, die unterschiedlichen Teile, und innerhalb des alttestamentlichen Gottesvolkes bildete sich, und schon diese Formulierung ist ja interessant, bildete sich diese Schriften, diese prophetischen Bücher und die Tora-Abteilung als Wort Gottes heraus. Das heißt, der Teil war etwa um diese Zeit abgeschlossen. Wir können das schließen aus unterschiedlichen Textbelegen, auch aus der Zeit, unter anderem der nachexilischen Zeit. Ich möchte Sie ganz kurz mitnehmen. Sie wissen, 587, 586, babylonische Gefangenschaft, Israel, das Südreich kommt in die babylonische Gefangenschaft, kommt dann im Ende dieses Jahrhunderts dann wieder zurück, baut etwa ab 520 vor Christus den Tempel wieder auf, den nachexilischen Tempel unter Serubabel. Und in diese Zeit dann danach hinein kommt die berühmte Zeit des Esra. Esra, der Schriftgelehrte. Wenn Sie einmal nachlesen, Esra 7, 8, 9, entdecken Sie, wie Esra gelingt, Torah und Propheten, diese beiden großen Teile, wieder einzuführen, ganz bewusst einzuführen in den alttestamentlichen jüdischen Gottesdienst. Und da entdecken wir schon innerhalb biblischer Texte, da sind diese beiden Textpartien fest, die stehen da. Interessant ist für uns nun der dritte Teil, der Teil der Ketuvim, der Schriften. Da gehören dann alle Dinge dazu, die Sie ebenfalls kennen, vom Hohen Lied angefangen über Sprüche, Hiob und so weiter. In diesem Bereich, da fand es erst später einen Abschluss. Ich möchte nicht jetzt Ihnen zu viele Dinge sagen, die Sie nerven, aber vielleicht haben manche von Ihnen schon mal von der sogenannten Synode von Jamnia gehört, die etwa um das Jahr 90 nach Christus stattfand. Das war immer eine Zeit lang ein ganz wichtiges Datum, weil in der Textforschung man einen Eindruck hatte, spätestens bei der Synode von Jamnia haben wir tatsächlich auch die Ketuvim, also auch die Schriften, festgelegt in diesen 39 Büchern des Alten Testamentes. Also dann wäre 90 nach Christus Torah, Propheten, Ketuvim, sprich AT, kanonisch festgelegt worden innerhalb des Judentums. Innerhalb des Judentums. Dieses Jahr 90 nach Christus war sehr, sehr lange bestimmend innerhalb der Wissenschaft, und dieses Datum ist inzwischen gecancelt worden. Mehr oder weniger das Datum gibt's, aber nicht mehr in der Bedeutung Kanonsabschluss, sondern man geht heute davon aus, dass in der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts schon der Kanon abgeschlossen war. Also etwa 150 vor Christus schon ein Abschluss des alttestamentlichen Kanons vorhanden war, in den 39 Büchern, die wir im Alten Testament haben. So, wenn wir das einmal annehmen, haben wir also schon zur Zeit Jesu, mit Auftritt von Jesus, einen AT-Kanon, der Ihrer Bibel, die Sie heute in einer evangelischen Bibelausgabe vor sich haben, entspricht. Ja, das ist das, was erstmal interessant zu wissen ist. Für uns natürlich besonders wichtig, weil Jesus ja sehr, sehr häufig das Alte Testament zitiert. Und wir natürlich sehr gern wissen wollen, Jesus, was meinst du, wenn du das Alte Testament zitierst? Wenn zum Beispiel in den nachösterlichen Texten, um nur eine Sache zu nennen, in Lukas 24, es heißt, dass Jesus seiner Gemeinde damals, seinen Jüngern, erläutert habe, dass er auferstehen musste und er habe das getan, so lesen wir, dass das von ihm in der ganzen Schrift gesagt wäre. Und dann kommt noch einmal ein Vers, Lukas 24, Vers 44. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. Jetzt kommen die drei Teile. Im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und die Psalmen sind nicht nur das Buch der Psalmen gemeint, sondern steht pars pro toto als ein Teil fürs Ganze, für diesen dritten großen Teil für die Ketuvim. Das heißt, wenn Jesus in Lukas 24, 44 sagt, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten, in dem Psalm, dann bezieht sich das auf die 39 Bücher des Alten Testamentes, das Sie heute vor sich haben. Und das ist für unser Verstehen natürlich außergewöhnlich wichtig, weil damit quasi eine kanonische Stimme par excellence spricht, nämlich Jesus. Ja? Und Jesus nicht sagt, also übrigens Mose ja, Propheten auch, aber Ketuvim eher nicht. Sondern es steht, diese drei Teile nimmt Jesus und nimmt dieses, was von mir geschrieben steht, mit diesem ganz bewussten Reden, dem festgelegten Wort Gottes. Jesus, in Anführungszeichen, kanonisiert für die christliche Gemeinde, das jüdische Volk ist was anderes, aber kanonisiert für die christliche Gemeinde Torah, Propheten und Ketuvim. Ja, Lukas 24 nimmt das für uns auf. Und das ist für uns natürlich eine ganz, ganz wichtige Passage. Und wenn Sie einmal das jetzt als Grundlagenvers annehmen, dann können Sie jetzt ohne Probleme die ganzen Evangelien lesen und entdecken, in wie vielen Bereichen Jesus das Alte Testament zitiert und aufnimmt. Und dann wissen Sie, er bezieht das nicht auf irgendetwas Diffuses, noch nicht Vorhandenes, sondern er bezieht es auf diesen schon geschehenen Abklärungsprozess innerhalb des Judentums, der zu diesem Kanon geführt hat. Jetzt eine Besonderheit. Nein, vielleicht soll ich das noch sagen. An der Stelle noch einen Satz davor sagen. Sie merken schon, auch die Kanonbildung des Alten Testamentes enthält ein tiefmenschliches Phänomen. Dass es genau diese 39 Bücher sind, obwohl es doch viel, viel mehr gab, zeigt schon, dass da ein Vorgang passiert, den wir im Neuen Testament ganz ähnlich noch einmal haben werden, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, nämlich, dass etwas geworden ist, was sich etwas gebildet hat, was vom jüdischen Volk Israel fürs Alte Testament, was von der Gemeinde Jesu fürs Neue und Alte Testament nicht nur quasi per Dekret hergestellt wurde, sondern was als empfangen empfunden wurde. Es ist quasi ihnen vorgelegt worden, obwohl es ein ganz normaler Vorgang war, der auch bestimmte Kriterien hatte, auf den wir gleich noch eingehen. Ein Phänomen haben wir aber, nämlich wir kennen ja, dass es neben dem hebräischen Alten Testament auch ein griechisches Altes Testament gibt. Das griechische Alte Testament, die sogenannte Septuaginta, meistens abgekürzt klassisch mit LXX für das was in Septuaginta drinsteht, nämlich die der 70, ist eine ganz wesentliche Übersetzung des Alten Testamentes. Das entstand insbesondere durch die stärkere Gräzisierung, die durch das griechische Weltreich geworden ist, und durch die Verteilung des jüdischen Volkes weit über den eigentlichen kleinen Rand des Landes hinaus, das große, berühmte Diaspora-Judentum. Und dieses Diaspora-Judentum brauchte eine Übersetzung jetzt in ihrem neuen Kulturkreis. Teilweise konnten die Generationen danach noch nicht mal mehr Hebräisch. Das heißt, man hat, ähnlich wie für Sie, das eben ins Deutsche übersetzt. So hat man für diese Juden ihre hebräische Bibel ins Griechische übersetzt. Und gleichzeitig konnten sie mit dieser griechischen alttestamentlichen Bibel natürlich auch in ihrem Umfeld auf diesen Gott besonders hinweisen. Und diese griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die Septuaginta, die hat eine Besonderheit, denn sie enthält nämlich eine Reihe von Schriften, die in der hebräischen alttestamentlichen Bibel nicht vorhanden sind. Und die kennen Sie größtenteils, nämlich, oder nehme ich davon aus, dass Sie sie kennen, nämlich unter einer ganz anderen Überschrift, nämlich unter den sogenannten Apokryphen. Das heißt, diese Apokryphentexte finden wir nicht im hebräischen Alten Testament, sondern im griechischen Alten Testament. Dort ist dieser Textbestand ganz besonders vorhanden. Das sind dann Texte wie die Makkabäerbücher, Tobit, Texte zu Esther und Daniel. Ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie jetzt aus dem mehrheitlich an unserem Haus vorhandenen protestantischen Raum haben, entweder eine Bibel haben komplett ohne Apokryphen oder Sie haben sie als einen kleinen Teil ja zwischen AT und NT schön getrennt sortiert. Mit dem vielleicht noch netten Satz von Martin Luther, dass sie nützlich sind zu lesen, aber nicht der Heiligen Schrift gleichgehalten. Das ist so die klassische protestantische Formulierung. Jetzt ist ja was Hochinteressantes passiert, das denke ich wissen Sie, dass nämlich diese apokryphen Texte von der gesamten reformatorischen Tradition eben tatsächlich nicht als kanonisch anerkannt worden sind. Die reformatorische Tradition hat sich auf diese hebräische alttestamentliche Bibel bezogen. Das heißt, heute sind wir in der reformatorischen Tradition, was das AT angeht, kompatibel mit dem Judentum. Sie müssen also einem Juden nicht sagen, mein AT ist größer als deins, ja, sondern im Denken der reformatorischen Tradition stimmt AT hebräisch und AT, also AT hebräisch Juden und AT der reformatorisch geprägten Bibelübersetzungen überein. Aber erstaunlicherweise nicht im katholischen Kontext. Sondern im katholischen Kontext wurde nun der Kanon erweitert. Und zwar wurde er erweitert im Konzil von Trient, 1546, und Sie wissen und merken sofort, in welcher Zeit das war. Das war in der Zeit der Reformation, ja schon der anfangenden Gegenreformation. Das heißt, das war eine Phase, in der man sich auch bewusst absetzen wollte. Ja, ganz bewusst absetzen wollte und hat damit einen anderen Kanon geschaffen, der bis heute die katholische Bibelübersetzung prägt. Das heißt, in einer klassisch-katholisch geprägten Bibelübersetzung sind die sogenannten Apokryphen nicht gesondert als Teil zwischen AT und NT, sondern entsprechend zugeordnet und eingeflochten in den Bibeltext. Also die Texte zu Esther aus den Apokryphen sind am Buch Esther. Die Texte zu Daniel sind an Daniel. Und so wurden sie also quasi hineingeflochten, und damit deutlich zu machen, die gelten aus unserer Sicht mit kanonisch. Das heißt, sie spüren von der griechischen alttestamentlichen Linie geht eine Spur rüber in die katholische Kirche, in eine heutige kanonisch gedachte katholische Bibelausgabe, was im Judentum heute so nicht gesehen wird. Und Sie sehen die zweite Linie vom hebräischen Alten Testament über die Reformatoren in unserer Bibel heute, wo der alttestamentliche Kanon mit seinen 39 Büchern als abgeschlossen gesehen wird. Hochinteressant. Wir würden sagen, dieses Ereignis in der Reformation und Gegenreformationszeit hat weniger logisch-inhaltliche Gründe als vielmehr sehr stark sich positionieren wollende Gründe. Wir sind anders als ihr. Ja? Und das zeigt sich bis hinein in den Kanonstext der Heiligen Schrift. Und das merken Sie bis heute in den Bibelausgaben, die Sie dann haben. Also wir können locker einen Einheitstext vom NT haben, zwischen evangelischen und katholischen, aber in der alttestamentlichen Kanonisierung sind wir tatsächlich verschiedener Meinung aus großer und frischer Überzeugung. Also, das ist das eine, was man einfach mal entdecken kann und vielleicht mal wissen sollte. Wie sieht es nun aus mit diesem Alten Testament, mit dem Kanon des Alten Testamentes? Er wurde gebildet, wir haben diese 39 Bücher, wir haben ein ganz erstaunliches Wort von Jesus, Lukas 24, und wir haben natürlich jetzt hier zuallererst für das Alte Testament geltend ganz bewusste Aussagen, wie dieses Alte Testament für die Apostel verstanden wurde. Und da ist natürlich für uns ausgesprochen wichtig, der Apostel Paulus, mit dem, was er uns im 2. Timotheusbrief sagt, 2. Timotheus 3, 16, das ist ja die entscheidende Bibelstelle zum Inspirationsverständnis der Apostel. Und natürlich müssen wir sagen, zuallererst natürlich betreffend das Alte Testament, 2. Timotheus 3, 16, Luther übersetzt das so: Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also, das ist 2. Timotheus 3, 16 und der Vers 17 gehört ja damit dazu. Und natürlich ist uns das Allerwichtigste der Einstieg, nämlich alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und Sie wissen, dass da ein ganz wichtiges Wort drinsteckt, nämlich dieser Begriff in der griechischen Sprache, dieses Theopneustos, dieses von Gott durchhaucht, von Gott durchwirkt. Da sind beide Elemente drin. Das Element des Geistes, ja, Theopneustos, und das Element Gottes. Das heißt, hier ist etwas von diesem Inspirationsverständnis. Inspirare meint ja das Gleiche aus lateinischen Sicht, ja. Theopneustos, Gottes Geist durchhauchend, inspirieren, hineinhauchen, hineinwirken, meint dasselbe verstehen. Hier haben Sie also einen ganz wichtigen Satz vom Inspirationsverständnis des Apostels Paulus, was das Alte Testament betrifft. Nur, wir fragen wieder ganz erfrischend, lieber Paulus, welches Alte Testament hattest du denn? Und natürlich können wir sagen, ja sicher, ganz klar, wie Jesus, nämlich diese 39 Bücher. Richtig, richtig, nur vergessen Sie nicht, der Apostel Paulus war ein Mensch, der ganz intensiv im griechischen Kulturkreis natürlich beheimatet war, unterwegs war. Und wir wissen aus dem, was wir von ihm an neutestamentlichen Textstellen haben, wo er das Alttestament zitiert, dass unser lieber Bruder Paulus insbesondere aus welcher Übersetzung zitiert hat? Tatsächlich aus der Septuaginta. Und auch noch richtig frisch und frei, also mit teilweise erfrischenden Variationen, wie das damals üblich war im rabbinischen Denken. Und wir haben also einen Paulus, der sich tatsächlich auf die Septuaginta bezieht. Und dadurch kommt es, welche Überraschung, aber nachvollziehbar, zu Zitaten des Apostels Paulus aus Schriften, die nicht zum hebräischen Kanon gehören, sondern zum griechisch-alttestamentlichen Kanon. Also wir haben Zitate beim Apostel Paulus aus dem Buch Judith, aus Bensira, und wir haben Anspielung, das heißt, da kann man sich drüber streiten, ob es nun eine klassische Zitation ist oder nur eine Aufnahme aus Tobit, aus Makkabäer, aus Weisheit Salomos, aus Baruch, aus 4. Esra, aus Henoch. Das heißt, der Apostel Paulus hat tatsächlich aus dem Septuaginta-Text, den es in dem hebräischen Alten Testament nicht gab, Dinge hineingenommen, die jetzt durch den Apostel Paulus hineingekommen sind in den kanonischen neutestamentlichen Text. Ist das nicht erfrischend? Ja? Es kommt noch spannender, nämlich dass teilweise auch aus Textstellen zitiert wurde, die weder im hebräischen Alten Testament noch im griechischen Alten Testament, sondern in Texten jenseits dieser Gruppe aufgenommen wurde und durch die Aufnahme durch die Apostel in den neutestamentlichen Kanon eingenommen kommen sind. Also es ist nicht wenig, aber man muss es wissen. Ja? Also Kanon AT kann natürlich erfrischend zitiert werden im NT, sind wir uns klar. Für uns schon ein bisschen wichtig ist, Paulus zitiert aus den Apokryphen. Und noch für uns erstaunlich ist, Paulus nimmt sogar außerhalb der griechischen und hebräischen alttestamentlichen Texte Passagen auf, die in unserem neutestamentlichen Text gelandet sind. So, und das ist wiederum der Text, den wir neutestamentlich kanonisch akzeptieren. Sind Sie noch auf Sendung? Sie sind noch da. So, also, das zum Verstehen des Apostels Paulus. Jetzt haben wir also diese sehr wichtige Stelle, 2. Timotheus 3,16. Paulus und die Inspiration des Alten Testamentes. Wir merken also, dass die Inspirationsverstehen des Alten Testamentes für uns überraschenderweise einfacher in Anführungszeichen zu belegen ist, als Inspirations- und Kanonsverständnis des Neuen Testamentes. Denn wir haben diesen Blick vom NT logischerweise ins AT. Wir haben Jesus und seine Sicht des AT, wir haben Paulus und die anderen Apostel und ihre Sicht des AT und merken, Mensch, die haben den Kanon aufgenommen, der 39 Bücher, wir sehen die Ränder mit den Apokryphen und außerhalb der Textpassagen, die sie aufgenommen haben, aber wir sehen, sie haben die Schriften des Alten Testamentes, des hebräischen Alten Testamentes, komplett rezipiert, aufgenommen, akzeptiert als Schrift Gottes. Matthäus 5, Sie kennen den Satz aus der Bergpredigt, dass von der Schrift auch nicht ein Tüttelchen weggehen kann. War ganz klar, die Schrift steht fest. Und zwar mit Torah, Propheten und Ketuvim. Ganz klar. Wir können also leichter als Christen sagen, aufgrund der Sicht von Jesus und der Apostel des Alten Testamentes, nehmen wir das Alte Testament in der Schriftform, wie wir es in den 39 hebräischen Büchern haben, auf jeden Fall auf. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Johannes 10, 35, so sagt Jesus. Von was zuerst? Vom Alten Testament, ja, vom Alten Testament. Das heißt, dieses Verstehen vom Alten Testament ist so tatsächlich überraschenderweise für uns fast einfacher, als wenn wir jetzt ins Neue Testament hineinkommen. Wie ist aber jetzt im Neuen Testament? Die neutestamentliche Lage ist ja so, dass die 27 Textpartien des Neuen Testamentes aus den 4 Evangelien plus der Apostelgeschichte, dann vor allem aus dem sogenannten Corpus Paulinum, also aus den paulinischen Briefen besteht, aus den weiteren apostolischen Schriften und aus dem einzig in diesem Weise prophetischen Buch, rein prophetischen Buch, nämlich der Johannes Offenbarung. Wie kam es nun, dass diese Texte ebenfalls kanonische Bedeutung bekamen, dass sie also als Wort Gottes akzeptiert wurden? Da entdecken wir, dass auf der einen Seite wir schon innerhalb der biblischen Texte merken, die knüpfen an das Wort Gottes und Inspirationsverständnis des AT an und behaupten das auch für ihre Schrift neutestamentlich. Ganz klar kann man es ganz schnell erkennen an der Johannes-Offenbarung. Die Johannes-Offenbarung sieht sich ganz eindeutig als Buch in der prophetischen Tradition des Alten Testamentes. So deutlich, dass auf der letzten Seite der Johannes Offenbarung, gleich letzte Seite unserer Bibel, ein Fluch angesprochen wird, parallel dem Fluchgedanken bei prophetischen Texten, wenn man zu diesem Wort Gottes etwas dazu tut oder etwas wegtut. Diese Formulierung ist genau die Formulierung, die man nur für Wort Gottes gebraucht. Wenn man von Ihren Texten oder von meinen Texten was wegtut oder hinzufügt, dann hat man höchstens ein Problem à la Gutenberg, aber nicht ein Problem des Fluches. Verstehen Sie, das ist kein Fluchgedanke, sondern maximal, dass man sagt, das macht man nicht. Ja? Aber der Fluchgedanke hängt immer mit der Schriftwertung als Wort Gottes zusammen. Das heißt, der neutestamentliche Teil der Offenbarung sagt, ich stehe auf derselben Ebene wie ein alttestamentliches prophetisches Buch, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter. Dann haben wir ein zweites Indiz, also für die Offenbarung, also neutestamentlicher Kanon. Neutestamentlicher Kanon. Hätten wir also die Johannes-Offenbarung, da haben wir schon mal ein Stück, ein Entdecken. Dann haben wir eine sehr interessante Stelle, was das Corpus Paulinum betrifft, nämlich 2. Petrus 3, 15. Also am Schluss des 2. Petrusbriefes kommt ja der Apostel Petrus auf seinen lieben Mitbruder Paulus zu sprechen. Und zwar auf dessen Briefe. Und sagt etwas Hochinteressantes von dessen Briefen, was natürlich zum Offenbarungsverständnis uns hilft. Nämlich, dass dort in 2. Petrus 3 diese Briefe so zitiert werden. Wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften, die zu ihrer eigenen Verdammnis. Das heißt, diese Formulierung der Schriften, wie hier sie Petrus gebraucht, gebraucht ein Autor nur, wenn er von was spricht. Wenn er von, wir würden sagen, biblischen Texten redet. Das heißt, er benutzt die Vokabel für das Corpus Paulinum, wie man sagt, Esra, Nehemia, Esther, so Galater, Philipper, Brief. Für Petrus deutet sich also hier schon an, dass die Briefe von Paulus nicht nur wichtige Schreiben eines wichtigen Mitarbeiters der Gemeinde sind, sondern er deutet ihn hier schon einen ganz anderen Charakter an, und zwar äquivalent, wie es im AT mit diesen Texten geschrieben ist. Hochinteressant, dieses Verstehen des Petrus. Wir haben natürlich dann ein ähnliches Verstehen im Johannesevangelium. Wenn Sie Johannes 21, 24 aufschlagen, dann ist es für den Autor des Johannesevangeliums, das korrespondiert ja aus unserer Sicht mit der Johannes-Offenbarung, ganz, ganz wichtig, dass seine Schriften Wahrheit beinhalten. Wahrheit beinhalten. Und Wahrheit ist ein Terminus, der nur mit Heiliger Schrift zu tun hat. Wahrheit, die er weitergibt, kann nur diesen Offenbarungscharakter haben. Wir nehmen noch ein Beispiel und kommen zum Matthäus-Evangelium. Matthäus macht etwas sehr Interessantes. Wenn Sie einmal den Eingang zum Matthäus-Evangelium lesen, die hier die Adventszeit mit überlebt haben, die wissen, was jetzt kommt, denn wir haben ja den Eingang da gelesen. Und der erste Satz des Matthäus-Evangeliums ist ein Hammer. Denn da heißt es, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi. Und sagen, ja, das ist ja normal. Ich sage, das ist nicht normal. Matthäus hat hier etwas gemacht, das darf man eigentlich nicht machen. Er hat an eine Bibelstelle angeknüpft, die Sie alle kennen, nämlich 1. Mose 5, Vers 1. Und er sagt dadurch im Grunde genommen, ich schreibe noch einmal. So wie damals in 1. Mose 5, Vers 1 es losging, genau mit der Formulierung ganz am Anfang, 1. Mose 5, Vers 1, ich lese Ihnen die Passage. Dies ist das Buch von Adams Geschichte, so sagt der Mann in Matthäus 1, Vers 1, und dies ist das Buch von Jesus Christus. Genau in der Formulierung. Und nimmt damit genau den Anspruch auf, den damals schon Genesis hatte. Genesis hat den Anspruch gehabt, hier kommt Wort Gottes. Und Matthäus sagt, jetzt kommt Wort Gottes Fortsetzung, ich schreibe. Erstaunlich, mit welchem Anspruch, das kann man ja darüber denken, wie man will, aber welchem inneren Anspruch aus der Bibel diese Texte gesehen worden sind. Und natürlich für uns besonders schön ist 1. Timotheus 5, Vers 18, um das Ihnen nochmal dazu zu nehmen. Denn in 1. Timotheus 5, Vers 18 macht unser lieber Bruder Paulus etwas besonders Liebevolles für uns, die wir also suchen nach unserem Kanon- und Inspirationsverständnis. Er sagt nämlich, die Schrift sagt, und bei Schrift wissen wir, damit ist was gemeint, das Alte Testament. Ja? Die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Wunderbar, das kennen wir. Die Schrift sagt aber noch weiter, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wer hat das gesagt? Jesus. Oh oh, merken Sie den Clou? Das heißt, der Apostel Paulus sagt, die Schrift sagt und kann ein Zitat nehmen aus Mose und schon zu seiner Zeit ein Zitat unter derselben Unterüberschrift anfügen von Jesus. Das können Sie nachlesen nach in Lukas 10, 7, ein Arbeiter seines Lohnes wert. Das heißt, für den Apostel Paulus steht die Jesus-Tradition, wir wissen ja gar nicht, welche neutestamentlichen Texte der Mann schon gehabt hat. Hat er schon ein Stück vom Evangelium von Markus gehabt? Hat er schon eine Vorlage, ich nehme an, vor allem vom Lukas gehabt, mit dem war er eng verbunden, ja? Wie auch immer, das heißt, die Zitation eines Jesus-Textes steht auf demselben Level wie die Zitation eines schon kanonischen alttestamentlichen Textes. So, und nun, das ist nur ein internes Entdecken. In diesem internen entdecken wir, das prophetische Buch sieht sich in der Tradition des AT. Petrus sieht das Corpus Paulinum in der Tradition der kanonischen Schriften. Das Johannesevangelium will Wahrheit vermitteln, was der Schrift entspricht. Matthäus sagt, ich schreibe wie damals 1. Mose 1. Und Paulus sagt, wenn du ein Jesus-Zitat anführst, dann bist du auf derselben Ebene wie in der Schrift. Schon hier entdecken sie etwas, was mit diesem Denken, wir haben es hier nicht mit netten, hilfreichen Ergänzungen zu tun, sondern wir haben es hier im Neuen Testament in gleicher Weise mit Schrift, mit Wort Gottes zu tun, wie wir es schon fürs Alte Testament kanonisch angenommen haben. Man könnte noch viel näher dazu fügen, aber lassen wir es mal in dieser Menge damit bewenden. So, und jetzt haben wir also das Neue Testament. Und dieses Neue Testament, abgeschlossen am Ende des ersten Jahrhunderts, ist jetzt nun da, wird sehr schnell, sehr, sehr schnell abgeschrieben. Das ist ja natürlich selbstverständlich. Und wir haben ja so eine schöne Passage am Ende des Lebens des Apostels Paulus, wo Sie schon merken, wie wichtig das für diese Person war, dass sie das schriftlich alles haben. 2. Timotheus 4. Lukas ist allein bei mir, ich lese Vers 11. Markus nimmt zu dir, bring ihn mit dir, er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt, den Mantel, den ich in Troas ließ, bei Carpus, bring ihn mir mit. Wenn du kommst, besonders aber die Bücher und ganz besonders die Pergamente. Ja? Das heißt, er braucht seine entsprechenden Textpassagen, die er hat. Vielleicht hat er eine Schriftrolle gehabt, was wissen wir, oder ein bestimmtes Teil eines Briefes oder ein Stück vom Evangelium. Das heißt, schon innerhalb des Neuen Testamentes wird klar, wir brauchen hierfür die Schriftform. So, wir haben also eine ganze Reihe von Texten im Neuen Testament, 27 an der Zahl. Für einen Teil entdecken wir schon, nehmen wir mal die Evangelien hier nehmen oder die paulinischen Briefe, oder Johannes-Offenbarung, schon diesen Gedankengang der Kanonisierung. Das sind Texte, die sind wichtig. Fehlanzeige dieser Kanonsbildung haben wir unter anderem bei Petrusbriefen. Ja, die sind so jetzt nicht erkennbar. Bei Jakobus, bei Judas, bei Hebräerbrief. Und merken Sie was? Das sind genau die Schriften, die sich, wir kommen noch drauf, jahrhundertelang schwer getan haben, wenn es um die Kanonisierung ging. Finde ich hochinteressant. Also schon dieser Anfang zeigt, hier haben wir es mit einer relativ schnell erkennbaren Kanonisierung zu tun. Evangelien, Corpus Paulinum, Johannes-Offenbarung. Und eine Gruppe hat immer wieder sich schwer getan, was die Kanonbildung betrifft. Das ist Petrusbrief, Jakobusbrief, Judasbrief, Hebräerbrief. In diesem Feld war es immer am ehesten vielleicht kritisch oder wurde nachgefragt, was die Kanonisierung und die Annahme der neutestamentlichen Kanon betrifft. So, wie ging es denn jetzt weiter? Also, die Gemeinde Jesu hatte einen alttestamentlichen Kanon, ja, die hebräische, Schwerpunkt hebräische Bibel. Sie hatte im Umlauf verschiedene Texte. Darf ich doch mal Ihnen das deutlich machen? Nicht jede Gemeinde hatte alles, undenkbar. Und wir entdecken das ja. Kolosserbrief, Sie kennen vielleicht die Passage. Kolosserbrief, Kapitel 4, sagt der Apostel Paulus zum Beispiel in Vers 15 und 16, grüßt auch die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, der Kolosserbrief, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird. Also bringt bitte den Brief rüber nach Laodicea. Und jetzt kommt der Clou. Und lest ihr auch dann den Brief derer an Laodicea. Das heißt, die gingen rüber und sagen, ihr kriegt unseren Kolosserbrief, gebt uns mal euren Laodicea-Brief. Und glauben Sie mir, bevor die den Kolosserbrief abgegeben haben, haben die auf ihrer Seite davon eine Abschrift gemacht. Ja? Das war ja ganz klar. Das heißt, es ging relativ schnell. Und wenn Sie wissen, wie nah zum Beispiel gerade diese Gemeinden, Kolosse, Laodicea, in dem Umfeld zusammenliegen, da können Sie wirklich ein paar Tage hinlaufen, dann merken Sie, wie schnell auch diese apostolischen Texte unterwegs gewesen sind. Und jetzt merken wir, dass wir eine Geschichte haben, wo sehr schnell wir jetzt in den apostolischen Vätern als nächste Stufe diese Texte zitiert finden. Diese Texte, kanonischen Texte, können wir nun als kanonische Texte nachvollziehen in der Zitation der apostolischen Väter. Die apostolischen Väter sind die Generation, die direkt nach den neutestamentlichen Texten kommt. Also Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang des zweiten Jahrhunderts. Diese Phase, also wo der neutestamentliche Text gerade fertig ist, mehr oder weniger die Texte fertig sind, es gibt noch keinen festen Kanon, aber alle 27 Texte und noch mehr dazu, gibt es schon. Und nun ist die spannende Sache, welche Bischöfe, Gemeindeleiter zitieren welche Texte und zitieren natürlich die im Schwerpunkt diese Texte. Und dazu möchte ich Ihnen eine Grafik zeigen, die Sie vielleicht jetzt kurzfristig verwirren wird, aber vielleicht im Endeffekt hilfreich sein wird. Das ist nicht vollzählig, aber gibt Ihnen einen, so einen gewissen kleinen Eindruck, dass man mit großer Fleißarbeit natürlich jetzt die apostolischen Väter, die gleich erscheinen werden, keine Hektik. So, also, da sehen Sie das. Der neutestamentliche Kanon während der ersten vier Jahrhunderte. Und jetzt sehen Sie hier, reingeschrieben hier oben, sehen Sie Autoren, die zu den apostolischen Vätern und anderen Personenkreis gehören. Ich zitiere mal ein paar, ganz wichtig für uns zum Beispiel Clemens Briefe. Sie sehen hier das Alter 95 bis 97, also sind Sie ganz nah dran. Ja? Oder wenn Sie Ignatius um 110, Polycarp um 110, Hermas, die Didache. Didache ist eine Gemeindelehre, sehr interessant zu lesen. Übrigens, diese ganze Reihe, die ganze erste Reihe, wenn Sie mal Lust haben, gehen Sie mal in die Bibliothek, erster Stock, La Höhe, wir haben extra das angeschafft, dass man diese Texte mal liest. Man liest die ja gar nicht, aber die sind echt lesenswert. Da kommen Sie quasi an die Texte direkt nach dem Neuen Testament. Ja? Also, und dann hier eben Papias, Irenaeus, Diognetus, Justin der Märtyrer, Clemens von Alexandrien, Tertullian, Origenes, Cyril von Jerusalem, Eusebius und so weiter. Aber Sie merken, die erste Bagage hier bis 150, die ist natürlich für uns extrem interessant, weil die haben ja noch durch ihre Nähe teilweise die Apostel gekannt. Die waren ja ganz nah dran oder direkt die Schülergeneration der Apostel. Und da ist nun immer für uns spannend, was zitieren die? Und das kann man wunderschön nachvollziehen, was die zitieren. Und Sie merken, es wird immer dichter. Nicht deswegen, weil die das nicht akzeptiert haben, sondern weil wir von ihnen nicht so viel Textbestand haben. Wenn wir natürlich von einem Mann nur zwei Texte haben und der zitiert in dem Text jetzt meinetwegen kein Johannesevangelium, heißt es ja noch nicht, das Johannesevangelium war für ihn nicht kanonisch, sondern hat es eben da nicht zitiert. Aber umgekehrt können wir schon entdecken, wo werden Texte zitiert und diese Folie kriegen Sie oder wo werden sie sogar als authentisch genannt und wo werden sie als umstritten benannt, also wo Autoren sagen, ob der zweite Petrusbrief wirklich kanonisch ist, haben wir hier von Origenes einen Hinweis, da haben auch zum zweiten, dritten Johannesbrief einen Hinweis, das wäre der Gedankengang oder hier ganz viel bei Euseb, kommt eine Reihe von Fragezeichen, wo eben die Kanonisierung noch wichtig war. Und jetzt gehen Sie mit mir mal ein Ding weiter. Und dann landen Sie hier zum einen bei einer ganz komischen Figur, nämlich zuallererst bei einem gewissen Marcion. Marcion war ein sehr hochbegabter Irrlehrer. Das soll es ja auch geben. Ja? Der war echt hochgefährlich, durch seine Begabung hochgefährlich. Seine Grundidee kann man eigentlich vielleicht populär so zusammenfassen für ihn, war das AT sehr kompliziert, nicht akzeptiert. Er war ganz stark auf die paulinischen Schriften aus. Und Sie sehen deswegen, das paulinische Teil ist da und alles andere hat er nicht drin. Für uns ist deswegen nicht der Marcion die entscheidende Figur, sondern das erste sehr, sehr wichtige ist der sogenannte Canon Muratori. Dieser hier, der Canon Muratori. Wenn Sie schauen, um 170 haben wir eine erste erstaunlich umfassende Sammlung von als kanonisch geltenden Schriften. Ja? Und jetzt gucken Sie mal, wo die Lücken sind. Und dann merken Sie, das sind genau die Fälle, die wir schon vorhin zitiert haben. 2. Petrusbrief, 1. Petrusbrief, Jakobus, Hebräer. Und hier in den Pastoralbriefen, nein, das ist falsch, hier. Nur diese Sparte, ne? Diese Sparte ist der Canon Muratori. Hebräer, Jakobus, 1. und 2. Petrus. Dieser Canon Muratori ist für uns der Knackpunkt, dass wir wissen, um 170 haben wir unter Absehung von diesen Vieren einen Kanon. Wichtig ist, damit wir da nicht ein falsches Bild kriegen, dass umgekehrt aber auch Schriften als kanonisch angesehen wurden, die wir heute nicht mehr als solche ansehen würden. Ja, jetzt machen wir es mal umgekehrt. Hier haben Sie es mal umgekehrt. Also, wir haben, nehmen wir mal den Canon Muratori, West und Ost meint westliche Kirche, östliche Kirche. Also das ist Rom, das ist Konstantinopel. Ja? Also, nehmen wir den westlichen Bereich, dann haben Sie hier den Canon Muratori und sehen, der hatte zwar, wie wir jetzt wissen, Hebräer, Jakobus, Petrus kritisch, aber er hatte zusätzlich die Weisheit Salomos und eine sogenannte Petrus-Offenbarung drin. Und nicht öffentlich heißt, nicht für alle geeignet zu lesen, noch die Hirte des Hermas, also noch eine weitere Schrift. Canon Mommsen, umgekehrt, dem fehlt der Hebräer Jakobus Judas. Und da merken Sie, sie hatten eine große Menge tatsächlich drin. Ein Teil war kritisch, ein Teil war zusätzlich. So, und jetzt sind Sie etwa um das Jahr vor um 200, man geht heute von 170 etwa aus, wo der Canon Muratori entstanden ist. Muratori ist übrigens der Mann, der ihn gefunden hat. Der hat im 18. Jahrhundert diese Textpassage gefunden. Leider fehlt ein Stück. Ja, aber das ist mit so altem Gerümpel halt so, was so halt so 1800, 1900 Jahre alt ist. So, gehen wir nur auf die linke Seite. Dann ist für uns jetzt spannend, wann waren wir endlich fertig? Ja, und da spielt tatsächlich in der Westkirche das Jahr 382 eine ganz große Rolle. 382 in Rom. In 382 in Rom wurde von der damaligen Kirchenleitung, von Papst Damasus, dann dieser Kanon festgelegt, den Sie heute haben. Und im Osten waren wir ein bisschen schneller. Athanasius, das ist der 39. Osterbrief, also wenn Sie das nachher markieren wollen, das hier, der 39. Osterfestbrief, dieser Bischof hat regelmäßig seine Gemeinden angeschrieben und mit dem 39. Osterfestbrief gab es auch eine Festlegung des Kanons und überraschenderweise stimmt der Kanon Ost und der Kanon West also da an dieser Stelle nun überein. So heißt, Sie haben Ihr Neues Testament, wenn Sie in der Ostkirche waren, 367, wenn Sie in der Westkirche waren, 382, in der Grundlinie. Natürlich gibt es immer bei so Dingen noch ein paar Abweicher, ein paar Spezialisten, das ist ganz, ganz klar. Diese mehr oder weniger festgelegte Kanonisierung hat durch die Jahrhunderte gehalten, mit kleinen Abweichungen, bis zur Reformationszeit. Und dann kam Martin Luther. Und der ist, was den Kanon angeht, auch hochinteressant. Der bietet nämlich kein geschlossenes Bild. In seinem Testament von 1522 fehlt nämlich der Hebräerbrief, Jakobus, Judas und die Offenbarung. Und seine Begründung dafür ist, und darauf kommen wir heute noch, er kann nicht entdecken, dass diese Texte dem Grundsatz entsprechen, dass sie Christum treiben. Das heißt, er hat ein hochinteressantes, sehr wichtig zu beurteilendes internes Kriterium, nachdem er das beurteilt hat. Und ich hoffe, Sie spüren schon etwas. Worin besteht denn die Problematik, wenn ich ein solches Kriterium habe? Das ist subjektiv. Das ist absolut subjektiv. Denn um festzustellen, was den Christum treibet, muss ich ja als Mensch festlegen, was ich meine, was den Christum treiben darf. Um daran auch entdecken zu können, was meiner Meinung nach nicht den Christum treibet. Und diese Einsicht ist dann bei ihm auch durchgekommen. In der Bibelausgabe von 1530 ist dann alles drin. Und das ist dann die Textpassage, die ich habe. Aber vergessen Sie das nicht, dass wir das im Kopf haben. Dieses Argument, was Christum treibe, das taucht nochmal bei uns auf, wenn wir ums Inspirationsverständnis ringen. Wie ich schon sagte, im Konzil von Trient kam dann der alttestamentlich erweiterte Kanon für die katholische Kirche. Und das ist dann geblieben bis zum heutigen Tag. So, wow, Sie waren tapfer. Ja. Was würden Sie jetzt sagen? Sind Sie jetzt glücklich und zufrieden mit Ihrer Bibel? Nein, Sie sind nicht glücklich. Weil Sie gedacht haben, natürlich, das war so, der Heilige Geist sprach zu Paulus, folgende 27 Schriften bilden den Kanon des Neuen Testamentes. Höre und schreibe. Und das ist nicht passiert. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wenigstens Canon Muratori, dann ist die Sache erledigt, da kommen wir gerade noch mit klar, mit 170 nach Christus, meinetwegen, das war es dann aber auch. Nein, war es nicht. Dann denken wir, gut, meinetwegen, viertes Jahrhundert, Ost, West, dann haben wir es aber geschafft. Haben wir nicht. Ja, dann eiern wir immer noch rum, dann denken wir, wenigstens der Reformator setzt den letzten Pflock rein und dann haben wir fürs nächste halbe Jahrtausend Ruhe und der Mann macht uns an dieser Stelle nicht nur Freude, sondern eben auch tatsächlich, er problematisiert nochmal. Denken wir, gut, meinetwegen, dann ist wenigstens aber dann die Front der Christen klar und dann scheren die 1546 in der katholischen Fraktion mit ihrem erweiterten AT noch aus. Und in dem Status quo sind wir bis heute. Was heißt das für die Kanonbildung und was heißt das für unser Verstehen? Ich denke, das ist jetzt etwas, was wir noch ein ganz klein wenig mit andenken müssen. Sie werden jetzt hingeführt zu einer für uns wichtigen Vorentscheidung, die wir alle jetzt schon ein bisschen entdecken. Sie merken tatsächlich, es ist gut, wenn man diese Dinge weiß. Einfach mal weiß. Dass man sich nicht ins Boxhorn jagen lässt auf der einen Seite. Und Wissen hilft enorm. Wissen hilft enorm. Aber wir werden auch dann jetzt dahin geführt, dass wir merken, um zu einer Entscheidung unseres Bibelverständnisses zu kommen, braucht es noch mehr als reines Wissen. Ja, Wissen ist ganz, ganz wichtig, nicht falsch verstehen. Aber zu einer Entscheidung unseres Bibelverständnisses, ich sage es uns im Sinne, des, was wir in der Langensteinbach Höhe zum Beispiel vertreten, zu kommen, braucht es noch mehr als nur faktisches Wissen. Also ich deute es hier schon mal an, wir kommen da heute Mittag noch mal intensiver drauf. Es gibt zwei verschiedene Zugänge, die beide ihre Bedeutung haben, aber allein nicht stehen dürfen. Es gibt zum einen ein Verstehen, das zum Vertrauen führt. Ja, ein Verstehen, Querstrich Wissen, das zum Vertrauen führt. Also, indem ich verstehe und weiß, 1 und 1 gibt 2, vertraue ich fortan diesen mathematischen Rechnungen. Ja? Und es gibt etwas anderes, es gibt ein Vertrauen, das zum Verstehen führt. Okay? So, und diese beiden Dinge sind, das merken wir jetzt schon, wir kommen damit auch nochmal intensiver drauf, keine Sorge, diese beiden Dinge sind für die Bibel sehr, sehr wichtig. Und warum das genau so ist und nicht anders, darauf kommen wir heute Nachmittag, wenn Sie tapfer durchhalten. Aber jetzt schon entdecken wir, es ist nicht nur so, dass ich sage, ah, jetzt habe ich das verstanden, jetzt weiß ich das und jetzt ist mein Vertrauen in die Bibel natürlich auf jeden Fall ganz, 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 ganz klar. Und das ist eine ganz, ganz feste Sache. Und ich merke, ich kann verstehen, aha, so ist das passiert, so ist das abgelaufen, so ist das geschehen. Gut, dass ich das weiß. Aber es bleibt so ein bisschen die letzte Schlüssigkeit, die tatsächlich dann fehlt. Wir entdecken also etwas, was wir am besten so beschreiben können, dass die Kanonbildung kein reiner Akt einer Entscheidung war. Sie merken das, es gab nicht den Akt der Entscheidung, am liebsten hätten wir ihn schon apostolisch, sondern die Kanonbildung hat tatsächlich etwas Eigenartiges in sich, nämlich, dass die Gemeinde das als für sie geworden akzeptiert hat. Es gibt einen schönen Satz von Gerhard Meyer, der hat das in seinem kleinen Büchlein Heiliger Geist und Schriftauslegung einmal so gesagt. Also der Satz lautet, ehrlicherweise müssen wir doch sagen, dass ohne die Annahme einer göttlichen Providenz bei der Kanonbildung nicht auszukommen ist. Sehr schön. Ja? Also ich sage es auf Deutsch. Wir müssen einfach klar sehen, dass wir, um die Kanonbildung als solche zu akzeptieren, wir die Vorsehung Gottes mit als einen Faktor benötigen. Und damit kommen wir auf eine Ebene, die nicht in einem Verstehen beruht, das zum Vertrauen führt, sondern ein Vertrauen haben, das zum Verstehen führt. Mehr heute Mittag. Ja? Okay? Also, ich sage einen Satz nochmal, Sie wollen einen Satz haben. Gerhard Meyer ist Ihnen bekannt, Bischof im Ruhestand, Unruhestand. Ehrlicherweise müssen wir doch sagen, dass ohne die Annahme der göttlichen Providenz bei der Kanonbildung nicht auszukommen ist. Ehrlicherweise müssen wir doch sagen, dass ohne Annahme der göttlichen Providenz bei der Kanonbildung nicht auszukommen ist. Klarer Satz, stimmt. Stimmt, entdecken wir jetzt schon. Entdecken wir jetzt schon. Brauchen wir und wollen wir gerne auch bewusst annehmen. Ich behaupte jetzt mal schon, kann eigentlich gar nicht anders sein. Aber das sehen wir dann weiter. Haben Sie ein ganz klein bisschen Kraft? Ja, ein klein bisschen Kraft, dann können Sie auch gleich Ihre Fragen loswerden, denn wir gehen jetzt noch ein klein bisschen weiter. Wie ist das denn weitergegangen mit dem Inspirationsverstehen? Ganz offensichtlich hat nämlich die Kirchengeschichte uns jetzt gezeigt, dass die Christen ein sehr klares Inspirationsverständnis hatten. Von Anfang an. Inspirationsverständnis, sie haben das Wort Gottes als von Gott inspiriert angenommen. Und zwar in einem Inspirationsverständnis. Wir kommen auf die unterschiedlichen Sorten heute Mittag noch, was wir in unserer heutigen Sprache als Esis, als Verbalinspiration bezeichnen würden. Sie kennen vielleicht diesen Unterschied, darauf gehen wir auch noch ein, ob die Bibel Gottes Wort ist oder ob sie Gottes Wort enthält. Das ist so eine Lieblingsdiskussion. Ja? Die Kirchengeschichte würde ganz stark sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Und wir haben eine ganze lange Latte von Personen, die ein ganz starkes Inspirationsverständnis haben, das natürlich geprägt war vom Judentum und der Akzeptanz des Kanons, des Alten Testamentes als von Gott gegebene Schriftform. Und diese Prägung des Alten Testamentes, hineingenommen ins Judenchristentum und dann auch in das Heidenchristentum, bestimmt das Inspirationsverständnis der Gemeinde Jesu, sowohl des Alten als auch des Neuen Testamentes. Ich kann jetzt ein paar Klassiker nennen. Das ist zum Beispiel der Clemens, den wir schon vorhin hatten. Clemens, klares Verbalinspirationsverständnis Ende des 1. Jahrhunderts, also knapp genau gleich da. Justin, Irenäus, Tertullian, das sind die großen leitenden Persönlichkeiten der ersten zwei Jahrhunderte. Alle eine Verbalinspiration, mit der sie die Gemeinde natürlich entscheidend geprägt haben. Dann einer, der auch ebenfalls in der Verbalinspiration beheimatet ist, ganz wichtige Zäsur, wäre Augustin. Ja, und damit wäre quasi diese erste Phase beendet, der ersten paar Jahrhunderte der Kirchengeschichte, wo Verbalinspiration von den leitenden apostolischen Vätern und Bischöfen prägend in die Gemeinde hineingeführt worden ist. Wie gesagt, in der Reformationszeit haben wir mit dem Schlieren Martin Luthers aber auch ganz erstaunliche Sätze zum Inspirationsverständnis des Reformators. Ich hoffe, ich finde das jetzt so schnell und kann Ihnen das einmal hier lesen. Ich habe es leider jetzt doch zu schlampig jetzt drin. Ich muss nachholen, vom Inspirationsverständnis Martin Luthers, das würde ich gerne noch weitermachen. Nach der Reformationszeit haben wir eine nächste große Phase, die Phase der Orthodoxie. In der Orthodoxie, der lutherischen Orthodoxie, haben wir ein sehr ausdrücklich ganz bewusstes Inspirationsverständnis. Und nach dieser Zeit der Orthodoxie kommt dann der Umbruch. Und der Umbruch ist geistesgeschichtlich initiiert im europäischen Kontext, wo dann der Beginn der Aufklärung beginnt. Und die Zäsur, die gucken wir uns dann heute Mittag dann ganz besonders noch einmal an. Also, Verbalinspirationslinie über Clemens, Justin, Irenäus, Tertullian, Augustin, erster großer Block. Zweiter Block, der Abteilung der Reformatoren, insbesondere in der reformierten Seite, glasklare Festung, Calvin und Co. Und Verbalinspiration, da wackelt nichts. Ja? Und dann in der Orthodoxie noch mal fast noch spezifiziert und noch einmal fast rationalistisch durchstrukturiert dieses Inspirationsverständnis, Verbalinspiration. Und dann kommt der Riss ins System und welche Persönlichkeiten dafür standen. Das ist ja ein Prozess, der passiert. Und wie dann die Etappen sind des Aufkommen der Bibelkritik und des Bröseln im Inspirationsverständnis. Und wo wir heute landen, das müssen wir dann heute Mittag miteinander angehen. Aber die lange Linie von etwa 1600, 1700 Jahren kann man nun tatsächlich erkennen. Und wir sind jetzt schon wieder im Vorteil, meiner Meinung nach, im Vorteil, dass wir inzwischen auch 250 Jahre von der anderen Sorte haben. Ja, das heißt, wir können sowohl 1700 Jahre davon erkennen und wir können 250 Jahre Erfolg von der anderen Seite sehen, was uns natürlich einen enormen Erfahrungshorizont gibt, wo wir heute stehen und sagen, was haben die ersten 1700 Jahre gebracht, was haben die anderen 250 Jahre gebracht und an welcher Front stehen wir heute, wenn wir heute an Jesus Christus glauben, auf Grundlage des Kanons der Heiligen Schrift. So, jetzt Ihre Chance zum Rückfragen. Wo hängen Sie? Wo sagen Sie, ich bin schon lange ausgestiegen oder wie auch immer. Fangen wir da hinten an. Ja, die Frage ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich will Sie nicht beleidigen, aber Sie persönlich hätten eine sehr geringe Chance. Ja. Nein, ist klar. Nein, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, dass die Kanonbildung als abgeschlossen gilt. Ja? Wir haben natürlich immer wieder das Zitat aus Hebräer 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach geredet, hat er zum letzten geredet seinem Sohn. Nur er hat ja 27-fach geredet seinem Sohn. Warum nicht vielleicht auch 28- oder 29-fach? Und ich denke, wir können insofern es differenzieren. Es ist die eine Seite zu überlegen, warum es damals nur am Ende tatsächlich auf diese 27 Schriften rausging, mit den entsprechenden Jahrhunderten, bis es wirklich so war. Und die zweite Frage ist Ihre Frage, könnten wir heute nochmal anfangen? Ja? Und das ist der Gedankengang, der dran ist. Also, die eine Fragestellung hängt mit dem zusammen, was wir schon ein bisschen angedeutet haben, dass tatsächlich es zu diesem inneren Zeugnis des Heiligen Geistes kam, von dem die Christen sprechen, der eine Entscheidung zur Abgeschlossenheit des Kanons erfordert. Aber da kommen wir genau auf das, was wir gesagt haben. Das ist kein Verstehen, was zum Vertrauen führt, sondern ein Vertrauen, was zum Verstehen führt. Ja? Der andere Gedankengang ist ein interner, nämlich Ihr Gedankengang, heute nochmal anzufangen, könnte von den Schriften her insofern ausgehebelt werden, als man sagt, der Gedankengang des heilsgeschichtlichen Denkens innerhalb der Bibel setzt einen Abschluss der heilsgeschichtlichen Linie mit Jesus Christus voraus. Und dann brauche ich nicht noch einmal nach 1500 Jahren von einer neuen Schriftwertung auszugehen. Das heißt, der ist eine unterschiedliche Argumentation. Und deswegen haben wir aber es nicht mit einem rein rationalistischen Argument zu tun, sondern wir haben es mit dieser Geschichte zu tun, Canon Moratori, Osterfestbrief, Beschluss des Damasus und so weiter und der weiteren Entscheidung, dass ich eine Entscheidung als Glaubender zu treffen habe, die eine ganz bestimmte Wirkung hat. Ja. Sind wir fertig? Also der Gedankengang, den Sie hier nannte, jetzt kommt noch eine kleine technische Unterstützung dafür, ist die Überlegung, das eine ist die Frage in der 27 Schriften, ist es Gottes Wort oder enthält es Gottes Wort? Richtig. Und die zweite Frage ist natürlich, dass das einen ein bisschen beunruhigt, wie tatsächlich die Bibel entstanden ist, über so einen, also gerade neutestamentlich, über, ja du sagst, Kanonisierungsprozess, der nicht gerade einen glücklich macht. Richtig, genau. Ist wahr. Nur wichtig ist, das noch zu sehen. Ja, ich finde es viel, deswegen meine ich, es muss ein Verstehen geben. Ein Verstehen geben, zu begreifen, wir haben es in der Bibel tatsächlich in der Kanonbildung der Bibel mit einem Prozess zu tun, der zwar nachvollziehbar ist, der für uns aber jetzt nicht den Charakter hat, da ist was direkt klar, eindeutig, da gab es ein apostolisches Gremium und die saßen zusammen und dann kommt so ein Satz wie Kapitel 15, wir und der Heilige Geist haben beschlossen, 27 Schriften, geht euren Weg, Amen. Aber wir wären glücklich, ja, sondern wir haben Osterfestbrief, Athanasius, Damasus der Erste, Rom, da sind wir auch nicht jetzt so unglaublich inspiriert von. Und, ja, und dann merken wir, da haben wir tatsächlich diesen Prozess, bis hin zu Martin Luther. Ja, wenn das du denkst. Und bis heute, wenn man das mal sieht, bis heute wird zum Beispiel in der Theologie immer wieder phasenweise natürlich diskutiert, bleiben wir bei der kanonischen Abgrenzung, haben wir vielleicht Schriften, die man doch stärker reinnehmen kann, wenn es keine tatsächliche Entscheidung getroffen wurde, auf die ich dann heute Mittag besonders eingehen möchte. Es gibt zum Beispiel von Klaus Berger und einer Mitarbeiterin ein hochinteressantes Buch. Ich wollte es eigentlich mitbringen, aber ich dachte, so heretische Sachen sollte man nicht so arg verteilen. Nein, es ist Anführungszeichen. Da ist neutestamentliche Schriften, die 27, und etwa 50 weitere zusammensortiert. Alles auf einem Level. Verstehst du? Alles auf einem Level. Das heißt, alle nicht gewertet, das ist Bibel und das ist das, und alle in einem Ding. Und dann kann man im Grunde genommen den ganzen Krummelkram, da kannst du also Timotheusbrief und daneben irgendwas lesen, wo du denkst, ach du Schande. Ja? Auf einem Ding, in einem Buch, schön eingebunden, neutestamentliche Schriften und weitere Texte, so ähnlich heißt das. Ja? Und dann ist das so ein Ding und das ist quasi schon eine Anfrage an die Kanonbildung. Richtig. Aber mir ist wichtig, es zu sehen, genau diesen Anführungszeichen Schmerz, auch zu empfinden. Jetzt da die Frage.
Also es geht in die gleiche Richtung. Ich habe mich nur gefragt in Bezug auf Inspiration. Wenn also im alttestamentlichen Kanon die Apokryphen nicht Gottes Wort sind, also nicht inspiriert, und dann kommt das Neue Testament, nimmt die Apokryphen mit rein und, wie Sie sagen, sogar noch andere Schriften und die sind dann plötzlich...
kanonisch.
Ja.
Stark, ne? Ja, ganz genau. Richtig. Ja, ganz genau. Jetzt vielleicht, was hat eine Meldung?
Das passt sicherlich zu dem, was der gute Mann hier vorhin gesagt hat. Sie haben vorhin gesagt, die Brief an Laodicea soll man auch noch lesen. Mhm. Wir haben aber keinen Brief an Laodicea in der Bibel. Das heißt, wenn man jetzt diesen Brief von Laodicea finden würde, dann würde man das wahrscheinlich noch hinzufügen.
Wäre es so oder wäre es nicht so? Genau. Also das ist eine spannende Frage. Oder was wir auf jeden Fall wissen, es gibt 4 Korintherbriefe. Ja, und wir haben nur 2 in der Bibel. Jetzt stellen Sie mal vor, der taucht plötzlich auf. Ja, also wir hätten plötzlich die 2 fehlenden Korintherbriefe, die würden irgendeiner, Klosterbücherei auftauchen, konstruiert, oder David-Zea-Brief. Was machen wir denn dann? Ist unser Kanon dann zu erweitern oder nicht? Spannende Frage. Ja, aber bitte, ich muss auch so hinkriegen, dass ich noch da bleibe bis heute Nachmittag. Denn wir müssen an der Stelle auf jeden Fall weiterarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Sache. Erster Teil heute Morgen, Wissensvermittlung, leichte Irritation. Wir marschieren weiter.
Gibt es eine ähnliche Entwicklung beim Koran, dass auch die Schriften sich entwickelt haben, oder ist der Koran einmal?
Ja, ähnliche Entwicklung im Koran, oder ist dort das ist einmal der Koran geschrieben?
Ähnliche Entwicklung, eigentlich noch viel diffuser. Und das Hauptproblem des Korans, ich bin da kein Fachmann, aber nur was ich da weiß, das Hauptproblem des Korans ist, dass im Grunde genommen eine Textforschungsgeschichte, wie wir sie jetzt, was zumindest die neutestamentlichen Schriften haben, seit Jahrhunderten geschieht, siehe das Institut in Münster, in der Koranforschung gerade erst ganz zart anfängt. Und dieses zarte Anfangen auch natürlich nur von einem ganz bestimmten Teil der Forscher auch als solches gewollt und akzeptiert wird. Weil die Gefährdung natürlich besteht, dass im Grunde in der Forschungsgeschichte plötzlich da alles Mögliche entdeckt und behauptet wird, wo wir in der christlichen Passage schon lange durch sind. Ja, das haben wir ja auch gerade, was Altes Testament angeht, ja in vielfacher Weise auch erlebt. Und das ist jetzt gerade am zarten Anfang. Es gibt auch gerade in Deutschland eine Reihe von Koran, textkritischen Erforschungen der Korantexte. Ja, aber das, was bei gelaufen ist, dass in Münster Tausende von Handschriften archiviert, fotografisch aufgearbeitet werden, katalogisiert sind, das muss erst noch in umfassender Weise geschehen.
Ich komme noch mal zurück auf die Apokryphen, die ja von Paulus zitiert wurden. Wie haben wir persönlich denn mit den Apokryphen umzugehen?
Na gut, die Richtschnur ist jetzt eine. Wir haben das eine Phänomen der kanonisierten apokryphischen Texte. Das ist der eine Gedankengang. Und der andere Gedankengang ist innerhalb des reformatorischen Feldes der Satz von Martin Luther weiterhin sehr hilfreich und nett. Das heißt, Sie kennen die Passage, ich habe es ja schon vorhin zitiert, das sind Texte nicht der Heiligen Schrift gleichgehalten, doch nützlich und hilfreich zu lesen. Und wenn Sie Zeit haben, das zu lesen, dann ist das okay. Aber ich bin mit der Bibel noch nicht richtig fertig und dann nehme ich mir, nein. Verstehen Sie, also ich würde es jetzt aus dem, was wir bisher haben, sagen, ja, natürlich, interessant zu lesen, insbesondere dann, wenn ich nochmal ein Zitat zurückverfolge. Aber die Vorgabe, dass da eine Wertunterschätzung ist, Unterscheidung ist, die ist im reformatorischen Bereich festgelegt.
Waren die Apokryphen in der Bibel im Mittelalter oder bei Augustinus oder bei Hieronymus schon drin oder hat die Luther rausgestrichen? Oder?
Nein, die wurden wieder reingenommen, umgekehrt. Also sie wurden im Konzil von Trient aus der griechischen alttestamentlichen Septuaginta-Spur in den Kanon hineingenommen. Die waren natürlich da. Die Texte waren da, klar. Die Texte zu Esther und Makkabäer und wie sie alle heißen, waren da. Kamen aus dem Diaspora-Judentum griechische Seite. Aber sie wurden integriert und kanonisch mit dem Konzil von Trient 1546 im Bereich der katholischen Kirche. Ja. Und in der reformatorischen Bibelausgaben eben nicht aufgrund der Entscheidung, wir nehmen den hebräischen alttestamentlichen Kanon an und sind an der Spur geblieben. Und das sind unter die Unterscheidung dieser 39 Bücher ATs.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Institut in Münster. Was ist das genau und ist das kirchenübergreifend anerkannt und international, national anerkannt? Denn die betreiben ja jetzt noch Bibeltuning quasi, ne?
Die sind richtig gut. Also das Institut für Münster ist ein wissenschaftliches Institut für neutestamentliche Textforschung, so heißt das. Und natürlich kooperieren die mit den entsprechenden anderen Instituten, die es gibt, die ja in gleicher Weise in England und Amerika solche Textforschung betreiben. Das hat seine Besonderheit tatsächlich in diesem in unserer deutschen Linie, dass Nestle, Eberhard Nestle 1898 erstmals so diese Fleißarbeiten dieser Weise geleistet hat. Deswegen heißt diese Textausgabe auch Nestle Aland, also die Nestle-Linie. und dann das Ehepaar Arland, das waren die, die im letzten Jahrhundert absolut hier Meisterleistung als Sprachwissenschaftler geleistet haben. Und das ist ein Institut, was führend ist, was anerkannt ist, was kein rein kirchliches Institut ist, sondern einfach diese sprachwissenschaftliche Arbeit zu leisten hat. Und natürlich, selbstverständlich, aufgenommen wird und diese Texte dann zum Beispiel jetzt hier, dieser Text gedruckt wird, zum Beispiel von der Bibelgesellschaft in Stuttgart. Ja? Aber es ist kein Ableger der Bibelgesellschaft, sondern die übernehmen diese Textforschungsarbeit und veröffentlichen dann entsprechend diese Texte. Ja. Aber angefangen hat es im Grunde genommen vor über 100 Jahren mit dieser ersten Ausgabe von Nestle. Und Beispiel, wenn ich jetzt, mein Vater hier ist ja hier im Gottesdienst, und wenn der sein Nestle rauszieht, dann ist das, ich weiß nicht, was der hat, 24. Ausgabe, sonst was. Das heißt, jede Theologengeneration lebt quasi mit einer Nestle-Arland-Ausgabe. Ja, man hat sich auch dann mühsam das eine eingearbeitet. Und es ist natürlich auch so, wir alle sind, also viele von uns sind optisch denkende Leute. Ja, das heißt, sie wissen, was rechts oben und links unten steht. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, wenn man einmal weiß, links unten steht das, dann plötzlich eine neue Ausgabe anzunehmen. Und wie gesagt, weil die Veränderungen von der 27. meinetwegen zur 26. Auflage sind so dermaßen minimal, dass spielt überhaupt keine Rolle. Man muss das noch viel deutlicher sagen. Wenn es überhaupt Pastoren und Pfarrer gibt, die einen griechischen Text lesen, dann ist es schon absolut super. Ja? Aber ich würde, ohne die Innung zu stark beschmutzen zu wollen, behaupten, dass ihn dann noch den kritischen Apparat liest, also unten guckt, ja, das macht man zum letzten Mal in der Seminararbeit vorm Examen. Ja, wo man das quasi als Leistung bringen muss, weil danach hast du keinen Nerv und keine Zeit mehr, noch 25 Majuskeln zu überprüfen, ob da vielleicht was sein kann. Jeder von uns hat im Kopf die paar Passagen, wo der Apparat wichtig ist. Also Beispiel, damit schließe ich. Römerbrief. Kapitel 5 ist ein so ein Beispiel, wo Textkritik in diesem Sinn von Handschriften, ja, ganz, ganz wichtig ist. Da haben wir in Römer 5 diesen wunderbaren Satz. Ich hoffe, Sie haben ihn alle nach der richtigen Textlage, nämlich: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Haben Sie diese Passage? Römer 5, 1. Wer von Ihnen besitzt eine Bibel, die an dieser Stelle einen Konjunktiv hat? Also, mögen wir Frieden haben? Keiner hier? Ja, das spricht doch für eine gute Textarbeit. Also, verstehen Sie, da ist zum Beispiel jetzt das Spannende. Da gibt es tatsächlich eine ganz wichtige Textvariante. Und zwar in der griechischen Sprache gibt es zwei O's, zwei verschiedene O-Sorten. Das eine kennen Sie, das Omega, ein langes O, und ein kurzes O, das Omikron. Und das Omikron ist das Indikativ-O und das Omega das Konjunktiv-O. Also wenn da steht Echomen, dann heißt das, wir haben. Steht aber Echomen da, dann heißt das, wir sollten, wir mögen haben. Und da ist es natürlich enorm wichtig rauszukriegen, welcher Text, nicht was hätten wir gern, ja, sondern welcher Textbestand ist der für uns aus der Textforschung nachvollziehbar beste. Und da sind wir beim Indikativ. Und Sie wissen, dass der Indikativ für uns bei der Frage natürlich lebensentscheidend ist. Ja, verstehen Sie? Und da merken Sie an den ganz wenigen Stellen, wo Sie merken, wo Textforschungsarbeit sofort massive theologische Konsequenzen hat. Bei vielen anderen Sachen, da fehlt ein Und oder da ist eine Floskel umgestellt oder da ist ein Ding ausgefallen oder sonst was, wo man sagt, Pipifax-Kram, vergiss es. Aber hier ist zum Beispiel eine Stelle, Sie haben es ja gemerkt, wo jeder, der halbwegs die Bibel kennt, sofort im textkritischen Apparat weiß, Römer 5, 1, da ist spannend. Da ist die textkritische Diskussion spannend und da halten Sie garantiert, ich muss mal nachschlagen, da muss ein erfrischender Apparat dabei sein. Ja, sehen Sie, da ist jetzt hier unten ist der ganze Apparat zu Römer 5, 1. Ja, Echomen, damit man wirklich weiß, Indikativ, Konjunktiv. Und dann lande ich am Ende beim Indikativ. Aber es gibt eine Reihe alter Bibelausgaben, die sich tatsächlich aufgrund ihrer textkritischen Entscheidung auf den Konjunktiv eingelassen haben. Ja, deswegen war es spannend, ob sich jetzt hier eine findet. Wie gesagt, ob Adelheids Bibel das wirklich enthält, mögen wir jetzt nicht sagen. Also gut, okay. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in diesem Haus und Raum so offen miteinander diese Themen angehen, andenken dürfen. Wir sind ja sicherlich fast alles Menschen in diesem Raum, die ganz, ganz große Freude an der Bibel haben, an diesem Wort Gottes. Und wir möchten dich bitten, dass du dieses Nachdenken segnest, bestätigst und uns da deinen guten Weg zeigst. Danke für diesen Vormittag. Wir geben dir die Ehre. Amen.